HR2 Kultur. Der Tag.
Heute am Mikrofon Barbara Pieroth. Guten Abend. There's a land of wide open spaces. So many, many beautiful
faces. Namibia, oh my, why don't I? Although this occurred before the Holocaust.
Obwohl es Jahrzehnte vor dem Holocaust passierte, ist das der erste Völkermord, den Deutschland unseligerweise als dunklen Fleck auf seiner Seele trägt.
Has a stain on its record and its soul, I think.
Dafür tragen wir natürlich historisch und moralisch Verantwortung, auch heute. Und es ist zwischenzeitlich klar, dass die Verbrechen und Gräueltaten 1904 bis 1908 das waren, was wir heute als Völkermord bezeichnen.
Es ist schwierig, über Schuld, über Versöhnung zu reden, wenn die Nachfahren der Opfer nicht am Tisch sitzen.
Willy Brandt went to Poland and he kneeled down.
Willy Brandt kniete einst in Polen nieder und entschuldigte sich. Eine solche Geste erwarten wir, das ist nichts Unmögliches, was wir da verlangen.
It's not something impossible that we're asking.
Es geht nicht um eine Rechtsfrage bei dem Umgang mit der Vergangenheit, sondern die Bundesregierung geht von einer politisch-moralischen Frage aus. Es gab eben kein Recht zur damaligen Zeit, auf das man heute zurückgreifen könnte.
Soul is not resting until final justice has been rendered. And that's what we're looking for.
Die Seelen meiner Großeltern können nicht eher ruhen, bis wir Gerechtigkeit erreicht haben. Namibia.
Für wenige Jahrzehnte war das deutsche Kolonialreich das viertgrößte der Welt. Südseeinseln wie Samoa gehörten dazu oder ein kleines Gebiet an der Ostküste Chinas. Die größten Gebiete lagen allerdings verstreut in Afrika, darunter Deutsch-Südwest, das heutige Namibia. Bismarck wollte Afrika ursprünglich nicht mal geschenkt haben. Diese Kolonialgeschichte wäre für uns genauso wie der seidene Zobelpelz in polnischen Adelsfamilien, die keine Hemden haben, sagte er. Aber da waren dann eben doch Absatzmärkte, Prestigegewinn und ein Platz an der Sonne, weswegen schließlich auch das Deutsche Reich seine Flagge hisste in einem Land, das wenig versprach außer viel Wüste. Es folgte Widerstand im südlichen Afrika gegen die Fremdherrschaft. Es folgte der erste Genozid des 20. Jahrhunderts. Zwei Drittel der Herero und rund die Hälfte der Nama wurden ausgerottet. Eine offizielle Entschuldigung dafür steht aber mehr als 100 Jahre später immer noch aus, weil das bedeuten könnte, zu haften und zu entschädigen. Nun ist Entwicklungsminister Müller nach Namibia gereist. Eine Entschuldigung hat auch er nicht geliefert, aber umständlich in Aussicht gestellt. HR2 Kultur, der Tag, Entschuldigung. Namibia wartet, Deutschland zögert, unser Thema heute Abend. Und dass Deutschland zögert, das hat offenbar auch mit Nicht-Hinschauen und Nicht-Erinnern-Wollen zu tun.
Es herrscht koloniale Amnesie in Deutschland.
Koloniale Amnesie. Professor Reinhard Kössler von der Uni Freiburg spricht von dem Vergessen des Grauens. Damals in Deutsch-Südwestafrika bis zu 100.000 Tote erschossen, verhungert, verdurstet, vertrieben. Die Herero und Nama, die Volksgruppe im heutigen Namibia, zwischen 1904 und 1908 fast ausgelöscht im Namen des Deutschen Reiches. Es war ein Schlachten, es war ein Völkermord, der erste Genozid im 20. Jahrhundert.
Der Deutsche Bundestag erkennt die schwere Schuld an, die deutsche Kolonialtruppen mit den Verbrechen an den Herero, Nama, Damara und San auf sich geladen haben und betont, dass der Vernichtungskrieg in Namibia von 1904 bis 1908 ein Kriegsverbrechen und Völkermord war.
Sagt jedoch bis heute nicht die erste Reihe der Politik, kein Minister, keine Kanzlerin, kein Präsident. Es sagte der damalige Sprecher des Auswärtigen Amtes. 2015 war das eher beiläufig. Völkermord. Der deutsche Oberbefehlshaber Lothar von Trotha gab die Order, die zum Vernichtungsbefehl wurde, ließ die Soldaten schießen, Kinder und Frauen in die Wüste treiben, ließ sie verdursten, nahm Land und Vieh.
Selbst die Anerkennung des Völkermords durch die deutsche Politik ist heute nach wie vor im Informellen.
Bis heute gibt es keine offizielle Entschuldigung für die Gräuel von damals, für die koloniale Euphorie, auf die heute die koloniale Amnesie folgte, vergessen und verdrängt. Dass Herero-Frauen einst mit Glasscherben das Fleisch ihrer toten Männer, Brüder und Söhne von den Knochen schälen mussten, die Skelette zur Rasseforschung nach Deutschland verbracht wurden. Eine Entschuldigung im Namen des deutschen Volkes auch dafür, Bis heute steht sie aus. 3 Klagen der Herero gegen die Bundesrepublik abgewiesen oder gescheitert. Die letzte zuletzt im März des Jahres in New York. Die Herero und Nama wollten Reparationen, wollten mit am Tisch sitzen bei den Verhandlungen, sagt der Herero Israel Kaunatschike.
Wir wollen eine Reparation. Man muss repariert, was man irgendwie kaputt gemacht hat. Das heißt, es geht um Land.
Sie wollen ihr Land zurück. Aber Deutschland will keine Reparationen zahlen. Selbst eine Entschuldigung, sagte Ruprecht Polenz, der als Namibia-Beauftragter seit 2015 über das Wie und Wo einer solchen Geste verhandelt. Selbst eine Entschuldigung bedürfe ja der Annahme.
Ich habe gelernt, man kann sich gar nicht entschuldigen, sondern es ist an dem anderen, ob er eine solche Erklärung annimmt.
Jetzt fuhr der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller nach Namibia, traf in Windhoek Vertreter der Herero und Nama. Es sei um ein Kennenlernen gegangen, heißt es aus dem Ministerium, um mehr nicht. Die offene und ehrliche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit sei Fundament für gemeinsame Zukunft, sagte der Minister vor dem Treffen. Es sei inzwischen klar, dass die Verbrechen und Gräueltaten das waren, was man heute als Völkermord bezeichne, so Müller nach der Zusammenkunft. Deutschland, kündigte der Minister erneut an, werde in aller gebotenen Form um Entschuldigung bitten. Ob es Entschädigung gibt? Müller schwieg dazu, sagte, die Verhandlungen seien weit fortgeschritten, nur die Finanzfrage sei noch offen. Israel Kaunatschike sagt weiter, bindet uns ein, redet nicht nur mit der namibischen Regierung, wir sind die Opfer.
Es geht um Versöhnung.
Die aber scheint schwierig, solange Deutschland sich für den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts nicht offiziell entschuldigt hat.
Georg Schwarte, der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts, haben wir gehört. Ein Blick in die historischen Aufzeichnungen. Da schreibt der Generalstab 1904, der Feind solle zum Waterberg, einem markanten Tafelberg, getrieben werden, wo man ihn dann, Zitat, erdrücken könne. Über Wochen hatten die Deutschen in ihrer ersten Kolonie ja diese Entscheidungsschlacht vorbereitet. Vom Hamburger Hafen aus wurden Mann und Gerät ins heutige Namibia verschifft. Die Truppen umstellten das Gebiet der Herero, zogen einen immer engeren Ring um den Waterberg, den die Herero zwar durchbrechen konnten, ihnen blieb aber nichts anderes übrig, als in die Wüste zu fliehen, wozu wiederum der Generalstab schrieb, die wasserlose Wüste sollte vollenden, was die deutschen Waffen begonnen hatten, die Vernichtung des Herero-Volkes. Professor Jürgen Zimmerer leitet an der Uni Hamburg die Forschungsstelle Hamburgs postkoloniales Erbe und untersucht dabei die Verbindungen und Nachwirkungen des Kolonialismus in Hamburg, Deutschland und den ehemaligen Kolonien. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Zimmerer, Berlin tut sich schwer, unumwunden von einem Völkermord zu sprechen. Es wird dann immer die Formulierung verwendet von Politikern vor Müller, aber auch jetzt von Müller selbst. Das, was geschehen ist, ist das, was wir heute als Völkermord bezeichnen. Eben fiel der Ausdruck koloniale Amnesie. Warum tut Deutschland sich so lange schon so schwer mit der Erinnerung?
Naja, also Deutschland hatte sich dadurch, dass die deutschen Kolonien vor genau 100 Jahren im Grunde schon verloren gingen, das deutsche Kolonialreich aufgelöst wurde, sich eigentlich eingerichtet in der Vorstellung, dass es eben im Unterschied zu den anderen europäischen Mächten nicht von Kolonialismus betroffen sei, dass es nicht Teil der deutschen Geschichte sei. Das hatte auch damit zu tun, dass in den 60er Jahren, als die Dekolonisation in den anderen europäischen Mächten eben für Wirren sorgte und diskutiert wurde, in Deutschland das fehlte und gleichzeitig in Deutschland eben die Verbrechen des Dritten Reiches diskutiert werden mussten und auch die kritische Energie, wenn man so will, einfach band. Und darüber legte sich dann auch eine so kolonial-nostalgische Patina. Das heißt, man sagte zum einen, weil er war nicht Kolonialmacht, nur sehr kurz, und wenn, dann war es irgendwie so eine Art uniformierte kaiserliche Entwicklungshilfe. Wir haben Straßen gebaut, Eisenbahnen gebaut, Brunnen gebohrt etc. Und im Endeffekt die an den Verbrechen nicht teil. Die kolonialen Verbrechen, das waren die anderen. Und das hatte auch immer einen Schuss zu sagen, ja, uns wirft man den Holocaust vor, aber die anderen sollen auch erstmal aufarbeiten. Die haben auch Dreck am Stecken.
Und wir sozusagen eher die harmlosere Kolonialmacht. Nun ist da die Frage nach Entschädigungen, eine rechtliche Frage, auf die wir später nochmal zu sprechen kommen. Da ist aber auch die Frage nach einer symbolischen Geste, einer Entschuldigung eben, um den Opfern und den Nachfahren Respekt zu erweisen, um sie ernst zu nehmen in ihrer Würde. Und das sagt Ruprecht Polenz, seit 2015 Sonderbeauftragter der Bundesregierung für den Dialog mit Namibia. Ich habe gelernt, man kann sich gar nicht entschuldigen. Es ist an dem anderen, ob er eine Entschuldigung annimmt. Finden Sie diese Argumentation überzeugend?
Naja, im Grunde bittet man um Entschuldigung und die andere Seite nimmt das an. Und wenn es ernsthaft vorgebracht wird, wird die andere Seite das auch annehmen. Das hat aber jetzt eben auch mit Wiedergutmachung zu tun. Das mag rechtlich die eine Seite sein, es ist ja auch eine moralische Verantwortung. Eine Bitte um Entschuldigung, eine Anerkennung, ohne dass man versucht, die Folgen, die unmittelbaren Folgen dieses Genozids, die bis heute spürbar sind, im Grunde zu lindern, ist ja leere Symbolik. Das ist ja das Problem, das wir im Moment haben, dass die Bundespolitik sich jetzt Symbolik eher bekennt, aber diesen anderen Schritt nicht gehen will. Und damit eben auch die Opfer oder deren Nachkommen vielmehr ja auch vom Kopf stößt. Das merkt man ja jetzt wieder in der Reise Müllers, das merkte man auch im Auftreten der deutschen Delegation oder wie die in Namibia empfunden wurde, dass man eben sehr weit weg ist mittlerweile von dieser Aussöhnung und auch davon, dass eine Entschuldigung angenommen wird.
Sie haben nach dem Besuch von Müller getwittert, der habe der Aussöhnung sogar eher geschadet.
Naja, also wenn man nach Namibia fliegt und groß in die Welt posaunt, dass man Herero und Nama trifft, sich dann in einem 5-tägigen Besuch 3 Stunden Zeit nimmt und dann einige Herero und Nama trifft, die eigentlich die ganze Zeit schon an den Gesprächen beteiligt waren, aber nicht auf die zugeht, die eigentlich diesen Prozess kritisieren. Und wenn dann die traditionelle Autoritäten der Nama sogar eine Pressemitteilung absetzen, in der sie ihre eigene Enttäuschung und Brüskierung zum Ausdruck bringen und darauf hinweisen, dass es niemals eine Aussöhnung gibt, wenn man nicht mit ihnen spricht, dann muss man ja sagen, dass es die Leute vor den Kopf stößt und die Aussöhnung eigentlich noch schwieriger macht.
Jetzt ist Gerd Müller als Entwicklungsminister nach Namibia gereist. Offiziell die Verhandlungen zu einem Ende bringen, das kann er nicht. Das obliegt dem Auswärtigen Amt, also Außenminister Maas. Müller wiederum hat jetzt Geld in Aussicht gestellt. Namibia leidet ja seit Jahren an einer Dürre. Die klassische Regenzeit ist ausgefallen. Deshalb hat Müller 10 Millionen Euro zugesagt. Davon sollen unter anderem neues Saatgut beschafft und Brunnen gebaut werden. Kann man sich so gewissermaßen freikaufen?
Nein. Das kann man nicht, denn Entwicklungshilfe und Wiedergutmachung sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Also diese Entwicklungshilfe, schon das Wort ist ja problematisch, aber die Nothilfe bei der Dürre lindert ja mit 10 Millionen, das ist ja nur ein Almosen, im Grunde die Folgen des Klimawandels, die der globale Norden und damit auch Deutschland ganz maßgeblich mit verursacht. Also wenn Müller hier tätig werden will, dann kann er ja als Regierungsmitglied für effektiven Klimaschutz, für radikalen Klimaschutz kämpfen und erreicht eigentlich mehr. Das ist eine Soforthilfe, die ist gut und aller Ehren wert, das ist aber völlig zu trennen von der Wiedergutmachung für die Verbrechen des Kolonialismus. Denn man muss wissen, dass diese Geschichte des Genozids in Namibia nicht abgeschlossen ist, weil als Folge dieses Genozids das Land der Nama und Herero enteignet wurde von der deutschen Kolonialverwaltung. Und deshalb sind Herero und Nama bis heute überwiegend landlos. Das heißt, es ist eine unmittelbare Konsequenz. Und die Landfrage ist mit die entscheidende Frage in Namibia und dafür braucht es einfach auch finanzielle Mittel, um hier einfach historische Gerechtigkeit walten zu lassen und eben auch die Folgen des Genozids zu beschränken. Denn wenn man vom eigenen Land getrennt ist, vom Land der Ahnen, dann ist es ja, setzt sich im Grunde dieser Genozid zum Teil nach wie vor fort.
Also Sie meinen, Deutschland sollte helfen, eine Landreform anzuschieben, aber das wäre ja eigentlich ureigene Sache der namibischen Regierung.
Das ist ureigene Sache der namibischen Regierung, aber es bedarf damit natürlich, man braucht Geld dafür. Also um das zu machen, wenn man nicht, und das ist die Gefahr, dann dazu führt, dass Nama und Herero irgendwann zur Selbsthilfe greifen und sagen, wir holen uns einfach das Land wieder zurück. Das Positive an der namibischen Geschichte seit der Unabhängigkeit ist, dass es diese Landbesetzungen ja bisher nicht gab, dass man nach dem Prinzip verfährt, im Grunde willing selling, willing buyer. Das heißt, wenn jemand freiwillig verkauft, dann kauft die Regierung das und verteilt es eben an Landlose. Und dafür braucht es einfach die finanziellen Mittel.
Abschließend, was würden Sie sagen, wie kann aus Ihrer historischen Sicht ein Heilungsversuch gelingen?
Also ganz wichtig ist, glaube ich, dass man diese Geheimverhandlungen, die es ja de facto sind, einfach beendet. Denn im Grunde wird eine Entschuldigung oder eine Bitte um Entschuldigung ja im Namen Deutschlands ausgesprochen. Und dann müsste die deutsche Gesellschaft, die Zivilgesellschaft ja auch eingebunden werden in diesen Prozess. Wie wollen wir eigentlich damit umgehen? Und hier hätte Deutschland gut, hier auch aufzutreten und zu sagen, das ist unsere Pflicht, auch diese Wunden der Vergangenheit zu heilen, indem wir Gesprächsangebote geben und mitführen.
Professor Jürgen Zimmerer, Afrika-Historiker und Genozidforscher an der Universität Hamburg. Danke für das Gespräch. Die Deutschen in Afrika, das wurde zu Hause als Mission der Zivilisierung verkauft, als Kulturvermittlung bei den Hottentotten. Gewalt und Erniedrigung, eigentlich ja nur gut gemeint, väterliche Züchtigung, aus der Überzeugung heraus überlegen und eine Herrenrasse zu sein. Deshalb hießen die Kolonien ja auch offiziell Schutzgebiete. Auch in Togo, in der Südsee und in Kamerun verübten deutsche Kolonialtruppen Verbrechen, vergewaltigten, folterten, mordeten. Davon erzählt die Geschichte von König Rudolf Mongabel aus Kamerun, der sich als Mittler sah zwischen seinem Volk und den Deutschen, am Ende aber hingerichtet wurde, weil er friedlich auf die Einhaltung eines Vertrages pochte.
Am 30. November 1911 erhebt Mongabel in einem Telegramm an den Reichstag die erste formelle Beschwerde. Und zwar im Namen aller Duala. Ausgestattet mit diesem Mandat protestiert Mongabel in seinem Telegramm: Den Hohen Deutschen Reichstag bitten Duala-Oberhäuptlinge mit Rücksicht auf ihre Wehrlosigkeit, gehorsamst den Bundesrat bzw. den Herrn Reichskanzler hochgeneigtest ersuchen zu wollen, Maßnahmen zur Rückgängigmachung der vom hiesigen Gouvernement beabsichtigten Enteignung unseres ganzen Grund und Bodens und Zurückdrängung des Duala-Volkes vom Fluss zu ergreifen. Für das wertvolle Erbgut unserer Vorfahren, klagen sie, werde ihnen ein geradezu jämmerlicher Preis geboten. Ihnen sei bei einem Zwangsverkauf mindestens das Doppelte des üblichen Bodenpreises anzubieten, nicht 40 Pfennig je Quadratmeter. Besonders empörte sie das Angebot des Gouvernements, ihnen Ersatzland in Gestalt von unserem eigenen Farmland zu geben. Hierzu erhebt sich die Frage, seit wann ist denn unser ländlicher Grundbesitz Eigentum der Regierung geworden? Sie seien bereit, über den Verkauf von Grundstücken zu einem fairen Preis zu verhandeln, aber die Enteignung sei zu unterlassen. Denn den deutschen Begriff Enteignung verstünden sie als gewaltsame Entreißung. Erst sei mit dem Zwischenhandel ihr traditionelles Gewerbe zerschlagen worden, dann hatten sie sich auf Anraten des Bezirksamts in den vergangenen Jahren auf den Farmbau im Flussgebiet, Kakao, Kautschuk und auf die Fischerei verlegt. Nun sollten sie auch noch die Siedlungen am Fluss verlassen. Die Eingabe findet im Reichstag nur mäßiges Interesse. Erst Ende des Jahres befasst sich die Petitionskommission damit. Ein halbes Jahr später bestätigt der Reichstag die Überweisung der Petition an die Regierung zur Erwägung ohne Debatte.
Aus Der gute Deutsche, die Ermordung Mongabels in Kamerun 1914 von Christian Brumarius. Unterjochung auch in Deutsch-Südwestafrika. Dem Krieg an den Herero gingen 20 Jahre Unterdrückung voraus. Von der Reichsregierung in Berlin wurde die bedingungslose Unterwerfung der Herero erwartet. Wer nicht im Vernichtungskrieg am Waterberg umkam, der wurde in Konzentrationslager interniert und musste Zwangsarbeit leisten. Konzentrationslager, dieser Begriff wurde damals tatsächlich verwendet von Reichskanzler von Bülow. Schätzungsweise 90.000 Menschen fielen diesem Kolonialkrieg zum Opfer. Dennoch drückt Deutschland sich um eine klare Entschuldigung und windet sich. Erst vor 15 Jahren sollte sich das ändern.
2004 reiste die damalige Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeuel nach Namibia. Auf eigenen Wunsch nahm sie an der Gedenkfeier zum 100. Jahrestag des Herero- und Nama-Aufstands teil. Vor der majestätischen Kulisse des Waterbergs sprach Wieczorek-Zeuel die Worte, auf die Herero und Nama seit einem Jahrhundert warten. Ich bitte Sie um Vergebung für unsere Übergriffe und unsere Schuld.
I ask you to forgive us our trespasses and our guilt.
Wiczorek Zoll stellte klar, die Grausamkeiten, die bei der Niederschlagung des Aufstands von Truppen des Deutschen Kaiserreichs begangen wurden, würde man heute als Völkermord bezeichnen. Weil während ihrer Rede immer wieder der Ruf nach einer offiziellen Entschuldigung laut wird, tritt die Ministerin später nochmal ans Mikro und erklärt unmissverständlich, alles, was ich gesagt habe, war eine Entschuldigung.
Everything I said in my speech was an apology.
Aber eben doch keine offizielle Entschuldigung von Seiten der deutschen Regierung. Die vermied man bislang tunlichst, weil eine Entschuldigung entschädigungsrelevant sein könnte, so der damalige Außenminister Joschka Fischer. Eine offizielle Entschuldigung könne von Herrero und Nama als Grundlage genutzt werden, um eine finanzielle Wiedergutmachung einzufordern. Wie sehr man in der Bundesregierung vor dem Wort Entschuldigung zurückscheute, zeigte sich auch 2011. Die Berliner Charité wollte 20 präparierte Totenschädel an Namibia zurückgeben. Eine hochrangige Delegation der Herrero reiste deshalb nach Deutschland. Doch der Empfang war mehr als kühl. Zum Bundespräsidenten ließ man die Abordnung gar nicht erst vor. Und zum eigentlichen Empfang war nur Staatsministerin Cornelia Pieper erschienen. Piepers Rede sorgte für Wut und Enttäuschung, weil das eine Wort wieder bewusst nicht vorkam.
Ich bitte an dieser Stelle im Namen der Bundesregierung das ganze namibische Volk um Versöhnung. Deutschland und die Deutschen.
Statt einer Entschuldigung die unverbindliche Bitte um Versöhnung. Doch bevor man sich entschuldigen kann, muss erst einmal klar sein, wofür eigentlich. Die Kehrtwende kommt 2015, auch weil die Bundesregierung wegen Äußerungen zum Völkermord an den Armeniern unter Druck gerät. Nach dem Besuch einer Delegation von Vertretern der Herrero und Nama in Berlin mit der Intention, dem Bundespräsidenten eine von prominenten deutschen Politikern mit unterzeichnete Petition »Völkermord verjährt nicht« zu überreichen, reagiert der Präsident des Deutschen Bundestages Norbert Lammert in einem Zeitungsartikel.
Wer in der Bundesrepublik vom Armenier-Genozid spricht, darf vom deutschen Völkermord an den Herrero und Nama nicht schweigen.
Lammerts Worte haben Folgen. Tags darauf erklärte auch das Auswärtige Amt im Namen der Bundesregierung den Vernichtungskrieg als Völkermord. Zwar bekennt sich Deutschland zu einer besonderen historischen Verantwortung Deutschlands, doch sieht sich die Regierung nicht automatisch in der Verantwortung für die verübten Verbrechen, die einst unter der Herrschaft des Kaiserreichs stattfanden. Verkomplizierend kommt hinzu, dass die UN-Konvention über Völkermorde erst 1948 verabschiedet wurde und nicht ohne weiteres rückwirkend angewandt werden könne, so die Argumentation. Ruprecht Polenz wird zum Sondergesandten Deutschlands ernannt, der die Vergangenheit mit Namibia aufarbeiten soll. Eine gemeinsame Versöhnungserklärung soll ausgearbeitet werden. Sie steht noch aus. So gilt auch weiterhin die Praxis: Aufarbeiten ja, entschuldigen eher nicht.
Thorsten Schweinhardt, es geht um Schuld, es geht aber auch um Schulden und das macht die Angelegenheit seit Jahren aus Berliner Sicht so heikel. Denn wer im ersten Schritt das Unrecht anerkennt und im zweiten Schritt Entschuldigung sagt, der muss im dritten Schritt zahlen, so offenbar die Berliner Befürchtung und das könnte eine Kettenreaktion in Gang setzen. Judith Hackmack ist Referentin beim European Center for Constitutional and Human Rights. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Hackmark, die Verbrechen wurden im Deutschen Kaiserreich begangen. Das gibt es schon seit mehr als 100 Jahren nicht mehr. Die Bundesregierung steht auf dem Standpunkt, wir sind nicht das Kaiserreich, muss sie trotzdem zahlen.
Hierauf gibt es zunächst mal eine vielleicht etwas langweiligere formal-juristische Antwort. Und zwar ist es so, es gibt ein einheitliches Völkerrechtssubjekt, ein Subjekt von Pflichten und Rechten, das sich hinzieht vom Deutschen Reich und das in der Bundesrepublik Deutschland in rechtlicher Hinsicht weiterlebt, also einen einheitlichen Staat. Die Frage ist aber auch ein bisschen irreführend, denn man muss sich vergegenwärtigen, was da in Namibia passiert ist, der Völkermord an Herero und Nama. Es ist ja kein abgeschlossenes historisches Ereignis, das zu einem Zeitpunkt stattgefunden hat und keine Wirkungen mehr in die Gegenwart zeitigt. Der Völkermord wirkt fort auf sozioökonomischer Ebene, in der Verteilung von Reichtum im Land in Namibia, mehr als lebendig in den Erinnerungen der Nachfahren. Und aus deren Sicht ist es natürlich erstens mal so, dass eben seit mehr als 100 Jahren keine Anerkennung, keine Entschuldigung, keine Reparationen erfolgt sind.
Das ist klar, aber welches Recht greift da?
Die Frage ist ein bisschen, vor welchem Forum wir uns befinden und was sozusagen die rechtlichen Normen sind, die hier in dem Fall Anwendung finden. In dem Kontext wird ja oft die Völkermordkonvention von 1948 40 erwähnt. Das ist für mich als Juristin eher ungewöhnlich. Wenn wir heute über Völkerrecht sprechen, sprechen wir oft über das Rom-Statut des Internationalen Strafgerichtshofs, wonach eindeutig die Vorfälle in Namibia 1904 bis 1908 als Völkermord einzuordnen wären. Nun, wenn man interessanterweise, wenn man gerade auf diese Resolution schaut von 1948, sieht man, dass die in einem Kontext erlassen wurde, der auf eine Art mit dem Kontext, in dem wir uns gerade befinden, vergleichbar ist. Es war dort auch so, dass der Text der Resolution verhandelt wurde als Reaktion auf den Holocaust, auf das Dritte Reich. Und es liefen neben der Verhandlung zu dem Vertragstext, liefen bereits die Nürnberger Prozesse in Deutschland. Also es war bei weitem nicht so, dass zum Zeitpunkt des Dritten Reiches die Konvention schon gegolten hätte, sondern selbst in dieser Konstellation war es so, dass die Konvention erst 1951 in Kraft getreten ist, also deutlich später als der historische Sachverhalt, der ihr Anlass war. Das heißt, es wäre wahrscheinlich klüger zu fragen, inwiefern aus dem Vorgehen damals, aus der Art und Weise, wie quasi mit so schwerem Unrecht ein rechtlicher Umgang gefunden wurde, Lehren zu ziehen wären für die Auseinandersetzung mit anderen Konstellationen, wie zum Beispiel der Situation in Namibia.
Der deutsche Sonderbeauftragte für Namibia, Ruprecht Polenz, sagt eigentlich genau das Gegenteil. Er sagt, dafür, was vor 100 Jahren geschehen ist, kann das deutsche Recht heute keine Lösung anbieten. Damals gab es noch gar nicht den Strafbestand des Völkermordes. Deshalb kann man diesen Rechtsbegriff, der ja erst 1948 in eben dieser UN-Resolution definiert wurde, auch gar nicht rückwirkend anwenden.
Ja, wir befinden uns heute im heutigen Staat in einer anderen Situation als 1904 und 1908. Es ist zum ersten ein Sachverhalt, der sich heute zwischen mehreren Staaten abspielt. Es geht hier um den deutschen Staat und den namibischen Staat. Und maßgeblich zur Beurteilung eines solchen Sachverhalts ist eben nicht allein das deutsche Recht, sondern eben auch das Völkerrecht. Und im Völkerrecht wurden verschiedene Mechanismen entwickelt zum Umgang mit schweren Menschenrechtsverletzungen und Völkerstraftaten wie dem eines Völkermords. Und zum Beispiel gibt es internationale Guidelines bezüglich Reparationen und von den Vereinten Nationen. Und dort wird zum Beispiel definiert, dass Reparation auch ein breiterer Begriff wäre als der Entschädigung, der hier immer wieder ins Feld geführt wird, dass es dabei um viel mehr geht, nämlich um die Möglichkeit, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nach einem schweren Vorfall wie dem eines Völkermordes in gewissem Maß beizutragen zu einem angemessenen Umgang mit einer solchen Vergangenheit. Dazu gehört eine Entschuldigung, dazu gehört eine Anerkennung, dazu gehört auch eine federführende und relevante Rolle der Betroffenen. Und wenn man sich diese Grundsätze zu Herzen nehmen würde, dann würde man auch zum anderen Umgang in Bezug auf die Frage von Entschuldigung und Anerkennung finden, als es die Bundesregierung gerade
tut. Nehmen wir an, Deutschland würde Reparationen zahlen an Herero und Nama, jetzt mal abgesehen davon, dass man sich fragen muss, wie bemisst man denn eigentlich ein solches Unrecht, dann könnte das ja auch immer noch nach sich ziehen, dass dann auch italienische oder griechische Dörfer Deutschland verklagen, weil die Wehrmacht dort Massaker verübt hat. Auch in Polen hoffen Nachfahren von NS-Opfern auf Reparationszahlungen. Das wäre dann doch gewissermaßen fast ohne Boden, dass man da aufmacht.
Ja gut, was ganz klar ist, ist, dass die Ereignisse in Namibia bei weitem nicht das einzige Ereignis sind in der deutschen Geschichte, das bis heute Fragen aufwirft in den letzten Jahrhunderten. Was hier aber schon noch zu betonen ist und was finde ich auch wichtig ist, ist, dass wir es in Bezug auf Namibia, auf den Völkermord mit einer Situation zu tun haben, wo noch gar nichts erfolgt ist. Also wir sind hier echt am Punkt nun. Wir haben weder eine formale Entschuldigung, wir haben keine Anerkennung und wir haben auch noch kein Programm für Reparationen, welcher Art auch immer das entwickelt oder jetzt am Platz wäre. Und es ist auch ganz klar, dass das Thema nicht einfach dadurch verschwinden wird, dass man es weiter ignoriert. Insofern wäre eine proaktive Haltung gegenüber solchen Konstellationen absolut angeraten.
Judith Ackmack. Am Institut für juristische Intervention ist sie verantwortlich für die Arbeit zu deutschen und europäischen Kolonialverbrechen. Dankeschön. Sie hören H2 Kultur, der Tag. Entschuldigung, Namibia wartet, Deutschland zögert, unser Thema heute Abend. Dabei glauben wir doch eigentlich, dass wir das ganz gut hinbekommen haben mit der Schuld. Wir haben sogar ein eigenes Wort dafür erfunden, Vergangenheitsbewältigung. Zwangsarbeiter aus Osteuropa, KZ-Häftlinge, Juden, Millionen Menschen wurden entschädigt. Aber was wissen wissen wir über Deutschlands koloniale Verantwortung, über die Verbrechen in Kamerun zum Beispiel. Manga Bell darf in Deutschland Jura studieren. Wir haben vorhin gehört, von seinem Wissen macht er Gebrauch und klagt vor Gerichten gegen deutsche Gräueltaten in seiner Heimat, was dort überhört wird.
Aus Berlin haben die Douala vorläufig also keine Hilfe zu erwarten. In Kamerun aber verstärken sie ihren friedlichen, doch hartnäckigen Widerstand. Erstens machen sie klar, dass die von der Kolonialregierung vorgetragenen tropenhygienischen Argumente nur vorgeschoben sind und die versprochene Verbesserung der hygienischen Verhältnisse der Douala keineswegs beabsichtigt ist. Zweitens befürchten die Douala, vor allem deren junge Elite, ihren kulturellen Ruin, wenn sie von den Europäern, insbesondere von den Missionsschulen am Flussufer getrennt werden. Der dritte und für Manga Bell entscheidende Punkt aber ist der von seinem Großvater King Bell und anderen Douala-Oberen mit den Deutschen geschlossene Vertrag von 1884. Damals hatten Eduard Schmidt und Johannes Voss, deren Firmen C. Wörmann und Janssen und Thormalen, seit Jahrzehnten an der Küste Kameruns Handel trieben, mit den wichtigsten Kings and Chiefs der Douala vereinbart, dass auf die Deutschen die Hoheitsrechte, die Gesetzgebung und die Verwaltung übergehen sollten. Doch hatten sich die Douala ausbedungen, dass der von ihnen bewirtschaftete oder bebaute Boden ihr Eigentum bleibe und, in einer von den Deutschen akzeptierten Zusatzvereinbarung, dass ihr Monopol auf den Handel mit dem Hinterland nicht angetastet werde. Nur dank dieser Zusicherung war es den Deutschen gelungen, die Briten als Rivalen am Kamerunfluss auszuschalten. Der lukrative Zwischenhandel war die entscheidende Erwerbsquelle der Douala. Seine Zerstörung hingegen das vorrangige Interesse der deutschen Firmen, die direkt und damit einträglicher auf den Märkten im Landesinneren Handel treiben wollten. Gleichwohl sahen sie in der Zusage, das Zwischenhandelsmonopol zu respektieren, nicht das geringste Problem. Sie hatten niemals vor, sie einzuhalten. Ohnehin begründete der Vertrag nach Ansicht der Deutschen eher einen Rechtsanspruch auf koloniale Besitzergreifung gegenüber anderen europäischen Mächten, die im Scramble for Africa ebenfalls Küstenstreifen besetzen wollten, als die Legitimation der Herrschaft gegenüber der afrikanischen Bevölkerung.
Christian Bomarius über den Fall von Manga Bell. Kommen wir nochmal zurück auf die historische Situation im heutigen Namibia, bevor Deutsch-Südwestafrika unter die Oberherrlichkeit seiner Majestät gestellt wurde, hatte der Kaufmann Lüderitz schon seinen Mittelsmann Vogelsang mit einem Nama-Oberhaupt verhandeln lassen. Fredericks legte dem Vertrag die englische Meile zugrunde, Vogelsang die deutsche, also fast fünfmal so viel. So erwarb er ein Gebiet, das sogar die Landfläche des Reichs übertraf. Schon damit war die Grundlage gelegt für Unterdrückung und für den späteren Freiheitskampf der Schwarzen, an deren Spitze Jacobus Morenga stand, auch genannt der schwarze Napoleon.
Im Film von 1985 sieht Morenga aus wie ein Bauer, der bewaffnet ist. Einen großen Hut auf dem Kopf und das Gewehr im Anschlag, stets nachdenklich und mit einer klaren Botschaft.
Meine Bedingung ist sehr einfach. Für meine Leute zu leben in Freiheit. In dem Land, das zu uns gehört.
Jacobus Morenga wurde er in der deutschen Kolonialgeschichte genannt. Im damaligen Deutsch-Südwestafrika soll er aber auch auf Jacob Morengo gehört haben. Fakt ist, er war einer der wichtigsten Anführer der Herero und der Nama im Krieg gegen die deutschen Kolonialtruppen. Für die einen war er ein Volksheld, für die anderen beinahe schon der Erzfeind. Nicht umsonst nannten ihn aber alle respektvoll den schwarzen Napoleon. Der Grund liegt in seiner raffinierten Kriegsführung. Mit wenigen Männern hat er den tausenden deutschen Soldaten echtes Kopfzerbrechen bereitet, sagt der deutsche Schriftsteller Uwe Timm, dessen Buch die Grundlage für die Verfilmung war.
Er hat immer die geringsten Truppenansammlungen angegriffen und war sehr erfolgreich. Also er hat mit ungefähr 200 Mann weit mehr erreicht als beispielsweise die Hereros, die Tausende waren. Und die Deutschen hatten große Schwierigkeiten.
Morenga setzte den deutschen Truppen derart zu, dass Kaiser Wilhelm höchstpersönlich ein Kopfgeld auf ihn aussetzte. 20.000 Mark waren damals ein Vermögen. Und doch haben auch die deutschen Truppen anerkannt, welch kluger Kopf er war, meint Historikerin Martha Akawa von der Universität Namibia. Jacob Morenga ist sehr bekannt als Kämpfer ohne Angst. Er war aber auch ein Stratege und ist für seine Guerilla-Taktik berühmt. Seine Aktionen waren schnell und beweglich.
Hit and Run.
Tatsächlich war Morenga ein gebildeter Mann. Er konnte lesen und schreiben und er konnte Landessprachen. Denn sein Vater war Herero gewesen und seine Mutter Nama, von den Deutschen damals Hottentotten genannt. Morenga sprach aber auch Englisch und Deutsch. Und Uwe Timm spricht auch von menschlichen Qualitäten.
Das war interessant an diesem Morenga und sehr weitsichtig, dass er sagte, alle Menschen sind Brüder. Also er hat nicht aufgeteilt in Afrikaner, nicht aufgeteilt in die einzelnen Ethnien, sondern er hat das einbezogen, auch die Deutschen. Also er ist also insofern jemand gewesen, der sehr früh eine ganz andere Vorstellung hatte, auch davon, was möglich wäre in einem Zusammenleben, dass also beide zusammenleben könnten, die Afrikaner und die Deutschen.
3 Jahre lang hatte Morenga im Namaland Krieg gegen die deutschen Truppen geführt, verwundet, gefangen genommen, freigelassen und verfolgt. So waren seine letzten Jahre. Jacobus Morenga, damals in etwa Anfang 30, floh schließlich in die Kalahari auf heutiges südafrikanisches Gebiet, damals englische Kolonie. Die deutschen Truppen hatten wenige Jahre zuvor in einer anderen Wüste tausende Herero verdursten lassen. Morenga glaubte wahrscheinlich, dass sie ihm nicht in eine solche heiße und trockene Landschaft folgen würden, doch sie taten es. Der 19. September 1907 beendete schließlich eine wochenlange Verfolgungsjagd. Es war strahlender Nachmittag. Die Frühlingssonne schien auf jene Steine und Sandflächen, die so ähnlich auch heute noch in der Kalahari sind. Britische Militärs, die mit den Deutschen zusammenarbeiteten, lieferten sich ein Gefecht. 3 Stunden lang dauerte es in etwa. Morenga wurde dabei getötet. 2 Kugeln hatten ihn am Kopf und eine weitere im Oberkörper getroffen. Kurz und knapp titelte die deutsche Kolonialzeitung 2 Wochen später Morengas Ende. Zitiert wurde darin Hauptmann Bayer, der 1 Jahr zuvor ein Buch veröffentlicht hatte. In diesem beschrieb er Jacobus Morenga mit diesen Worten.
Dieser Bandenführer vereinigt außerordentliche Beschlagenheit mit energischem Willen und persönlichem Mut. Dabei hat er Beweise eines edlen Charakters gegeben. Alles in allem eine außergewöhnliche Persönlichkeit.
Die deutsche Kolonialherrschaft ging aber auch nach Morengas Tod noch einige Jahre weiter.
Jana Gent. Und die Deutschen haben in all den Jahren auch Kulturgüter geraubt und damit Museen bestückt. Zum Beispiel die Familienbibel eines anderen Anführers im Kampf gegen die deutschen Kolonialtruppen, des Herero Hendrik Witboy. Das Stuttgarter Lindenmuseum hat das Buch im Februar nach Namibia zurückgebracht und der Regierung dort übergeben. Aber damit war die Diskussion nicht beendet, weil die Nachfahren von Witboy die Bibel für sich beanspruchen. Manfred Hinz ist emeritierter Professor für Recht an der Universität Bremen und hat 20 Jahre lang in Namibia gelebt. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Hinz, der Fall zeigt, die Auseinandersetzung mit dem kolonialen Erbe ist komplex, Rückgaben von Raubkunst ebenso. Vielleicht auch deshalb ziehen sich viele deutsche Museen auf den Standpunkt zurück, dass sie sagen, wir müssen erstmal die Herkunft, die sogenannte Provenienz prüfen, was real aber ewig dauern kann. Kritiker sagen deshalb, das sei nur ein vorgeschobenes Argument, um mehr Zeit zu schinden. Ist das so?
Ich denke, da kann man nicht mit Ja und Nein antworten. Es gibt sicherlich Vorbehalte gegen Rückführung von Kulturgütern. Es gibt aber auch Ansätze, die ja schon eigentlich Jahre zurückreichen. Ich erinnere mich, dass vor vielen Jahren der damalige Direktor des Überseemuseums in Bremen, Herbert Ganzelmeier, zusammen mit dem damaligen Intendanten von Radio Bremen, Paczenski, ein Buch geschrieben hat, Nofretete will nach Hause. Und in diesem Buch gibt es eben ja das gesamte Argumentarium, was man findet, wenn man über Rückführung von Kulturgütern spricht. Und ich erinnere mich noch aus dieser Frühzeit der Diskussion an Stellungnahmen aus Museen, die gegen Rückführung waren und allerlei Argumente auch entwickelt haben, zum Teil ja auch vorgeschobene, zum Teil aber auch durchaus begonnen haben zu überlegen, dass da etwas zu ändern ist.
Bei solchen Rückführungen wird ja auch immer wieder das Argument angeführt, wenn nun solche Schätze der Menschheit deutsche Museen verlassen, dann in einem stickigen Kabuff landen, ohne Klimaanlage, der Hitze ausgesetzt, vor Diebstahl kaum geschützt, dann kann man das doch eigentlich gar nicht verantworten. Geht das darum oder um Besitzstandswahrung?
Ich denke, es geht ein Stück um Besitzstandswahrung, aber man sollte diese Vorbehalte, was die Aufbewahrung dieser Kulturgüter in den Herkunftsländern anlangt, durchaus auch ernst nehmen. Und es gibt eben auch Beispiele, wo eben auch im Zusammenhang mit Überlegungen zur Rückführung halt eben auch weitere Überlegungen angestellt worden sind, wie man ja zum Beispiel klimatische Bedingungen in Museen unterstützen kann, die verhindern, dass solche Kulturgüter verfallen oder Situationen ausgesetzt werden, in denen sie nicht überdauern. Ich denke, es ist immer eine Gemengelage von Argumenten, wobei ich denke, dass mehr und mehr doch auch ein Verständnis bei Museumsleuten zu verzeichnen ist, dass da etwas geschehen muss. Und wenn ich daran denke, dass der französische Präsident Macron also sehr deutlich etwas von Rückführung gesagt hat, dann ist es ein zusätzlicher politischer Akzent, an dem auch mittel- und langfristig Museen nicht vorbeigehen können.
Anderes Beispiel aus Frankreich, da gab es während der Französischen Revolution einen Sklavenaufstand auf Haiti. Später musste die Insel für die Unabhängigkeit 1804 teuer bezahlen mit Reparationen an Frankreich in Milliardenhöhe und zwar bis 1947. Forderungen einer Rückzahlung waren bisher allerdings erfolglos. Sieht das also bei anderen früheren Kolonialmächten auch nicht so viel besser aus mit dem Umgang als bei uns?
Ich denke, da muss man leider mit Ja antworten. Wenn man sich die Fälle anschaut, wo es auch zu Zahlungen gekommen ist, zum Beispiel gab es Zahlungen von England aus, da wurde zwar zu den Vorgängen, die dann die Zahlung ausgelöst haben, Bedauern geäußert, aber auch gleichzeitig gesagt, dass dieses Bedauern doch nur sehr beschränkte oder eingeschränkte Bedeutung hat und nicht die Pandora-Büchse des Kolonialismus voll öffnen darf.
Großbritannien, was Sie erwähnen, hat Reparationen gezahlt vor 6 Jahren an die kenianischen Kikuyu. Die hatte das Empire enteignet, massakriert im Unabhängigkeitskrieg und schätzungsweise 1 Million Menschen in Konzentrationslagern interniert. Dieser britische Umgang mit den Verbrechen, könnte der also für Deutschland kein Vorbild sein?
Sicherlich nicht. Da gab es ja auch dann eine Gerichtsentscheidung, die England sozusagen gezwungen hat, Zahlungen zu leisten. Es gab damals die Sorge, dass solche Gerichtsentscheidungen halt auch mit Vorsicht sozusagen angefasst werden sollten, weil sie halt eben eine Tendenz haben, weitere Wege für Klagen und Forderungen zu öffnen. Also die Sorge, denke ich, teilen alle. Großbritannien, Frankreich, Deutschland teilen diese Sorge, dass ein Schritt zu weit eben zu Forderungen führen kann, der man schwer umgehen wird können.
Nun erwarten wir in Deutschland allerdings von der türkischen Regierung, dass sie sich zur Schuld an den Verbrechen gegenüber den Armeniern bekennt. Da gibt es eine entsprechende Bundestagsresolution. Ja. Mit der gleichen Klarheit müsste Deutschland dann ja dasselbe seinerseits tun, also nicht aus der sicheren Entfernung über andere urteilen, sondern vor der eigenen Haustüre kehren. Ja. Wird damit zweierlei Maß gemessen?
Ich hoffe nein, aber der Anschein sieht in der Tat so aus, dass man einfacher umgeht mit diesem Fall, der in der Entfernung ist und wo der Hauptverantwortliche halt eben weit weg ist.
Im Koalitionsvertrag wird die Aufarbeitung der Kolonialverbrechen verstanden als Teil einer Strategie gegen China und Russland. Also über die Restitution kommt man ins Gespräch mit afrikanischen Ländern und kann sich dann dort deutschen Einfluss sichern. Also nochmal profitieren und sich aus dem Schaden Nutzen versprechen?
Ich bin sehr skeptisch, was diese Verbindung anlangt. Ich hätte es besser gefunden, wenn die Erwartung der Aufarbeitung von kolonialer Vergangenheit wegen der Sache selbst geschehen würde und nicht verbunden wird mit solchen strategisch-ökonomischen Erwartungen.
Manfred Hinz, emeritierter Professor für Recht an der Universität Bremen. In der deutschen Kolonialgeschichte ist nicht nur der Völkermord an den Herero und Nama ein finsteres Kapitel, auch die Kolonialgeschichte Kameruns zählt dazu. Dagegen begehrte Manga Bell auf. Wie haben wir vorhin gehört? Bell wird zu Beginn des Ersten Weltkriegs dann des Hochverrats bezichtigt und später gehängt.
Am 7. August 1914 sah sich das Bezirksgericht Douala zu 2 Justizmorden veranlasst. Es verurteilte Rudolf Douala Manga Bell und Adolf Ngozo Dien wegen Hochverrats zum Tod durch den Strang am folgenden Tag. Zwar war dem Gericht in der ehemaligen Hauptstadt der deutschen Schutzkolonie bekannt, dass weder Manga Bell, der Häuptling der Douala, noch sein Vertrauter Ngozo Dien Hochverrat begangen hatten. Doch war das in diesem Fall ohne Belang. Die Aufgabe des Gerichts war nicht, Recht zu sprechen. Vielmehr war die Durchsetzung des Rechts mit allen Mitteln zu verhindern. Auf Geltung und Anwendung des Rechts aber hatten Mangabell und Gosodin bestanden. Des Rechts, das sich aus dem Vertrag ergab, den Vertreter der Douala 30 Jahre zuvor mit Vertretern zweier Hamburger Handelshäuser geschlossen und damit die Kolonisierung Kameruns ermöglicht hatten. Mangabells friedlicher Kampf bedeutete für die deutsche Kolonialpolitik ein Dilemma. Wie alle Kolonialmächte beteuerte auch das Deutsche Reich, einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen der afrikanischen Bevölkerung durch Beendigung der Sklaverei. In der Praxis diente dieser humanitäre Aspekt aber vor allem als Deckmantel der Gewalt, auf der die Herrschaft beruhte. Es ging nicht um Zivilisierung, sondern um absolute Unterwerfung zwecks Ausbeutung der wirtschaftlichen und humanen Ressourcen. Für Mangabell aber war Zivilisierung kein Vorwand, sondern eine Tatsache und die Achtung des Rechts ihr bester Beweis. Indem er auf dem Recht der Douala bestand, hat die Kolonialmacht die Herrschaft über ihn verloren. Was blieb, war die Gewalt.
Soweit Christian Bomarius. Es ist überraschend, wie wenig Emotionen und wie wenig Diskussionen um historische Gerechtigkeit sich über Jahrzehnte hinweg hier in Deutschland mit dem Thema des deutschen Kolonialismus verbanden. Das sagt der Direktor des Historischen Museums in Berlin, Raphael Groß. Anders die Gefühlslage in Namibia bei den Nachfahren der Herero und Nama. Sie haben einen Großteil ihres Landes verloren und noch immer lagern in deutschen Sammlungen die Überreste ihrer Ahnen. Rund 11.000 Gebeine und Schädel, allein in Berlin, die allermeisten unerforscht. Jana Gent.
Schmerz, Zorn und Frust. Diese Gefühle sitzen immer noch tief bei den Nachfahren der Herero und der Nama in Namibia. Ulrika Festus Tikuya ist einer von ihnen. Der Herero-Aktivist war mit dabei, als in Berlin im August Überreste seiner Vorfahren zurückgegeben wurden. Dem ARD-Hörfunkstudio Johannesburg hat er gesagt: Es ist immer eine emotionale Mission für mich, als Nachfahre dieser Menschen, die Überreste meiner Vorfahren in Empfang zu nehmen. Man will, dass sie in dem Land, in dem sie geboren wurden, auch eine richtige Beerdigung bekommen. Es ist aber auch ein Zeugnis der Grausamkeit der Kolonialtruppen in diesem Land. Schädelknochen und andere Skelettteile konnten die Herero und die Nama wieder mit nach Namibia nehmen. Teile von Menschen, die vor mehr als 100 Jahren von deutschen Truppen ermordet wurden. Aber dabei soll es nicht bleiben, sagt Tikuya. Ich bin einer derjenigen, die mit am Verhandlungstisch sitzen. Wir erwarten, dass Deutschland den Völkermord zugibt. Zweitens fordern wir eine akzeptable Entschuldigung. Und darauf sollten auch Entschädigungszahlungen folgen. Die Bundesregierung hat schon in mehreren Runden darüber verhandelt, Zahlungen aber bisher immer ausgeschlossen. Was bisher zurückgegeben wurde, das sei eine Geste, mehr aber auch nicht. So Esther Utia Muinjangue, Vorsitzende einer Stiftung, die sich dem Völkermord an den Herero widmet.
It's a reality that we are pursuing with whatever it takes.
Die Realität ist, wir tun, was immer nötig ist. So wie wir das sehen, hat es niemals eine echte Entschuldigung von Seiten der deutschen Regierung gegeben. Wikui Rukoro ist Chef der Herero. Er lässt keinen Zweifel daran, dass er das Recht auf seiner Seite sieht. Immer wieder äußert er sich deutlich, so wie hier. Deutschland kann weglaufen, sich aber nicht verstecken. Eines Tages wird der lange Arm des Gesetzes Deutschland einholen.
Germany can run, but Germany cannot hide. And one day, the long arm of the law will catch up with Germany.
Aber der Kampf für Gerechtigkeit scheint schwierig zu sein, und das schon in Namibia selbst. Die Aktivisten misstrauen der Regierung in Windhoek. Sie streiche stattliche Entwicklungshilfe aus Deutschland ein und halte sich deshalb bedeckt, so der Vorwurf. Bernardo Swartboy, ein Nachfahre der Nama, sagt, seine Leute hätten damals schließlich die Opfer gebracht und nicht die Ovambo, die jetzt mehrheitlich in der Regierung sitzen.
The Namibian government works for the German government.
Die namibische Regierung arbeitet für die Deutsche. Sie haben eine Beziehung zwischen beiden Ländern akzeptiert, die sich besonders nennt. Ich weiß nicht, was daran besonders ist. Man tötet Menschen und nennt die Beziehung danach besonders, aber abhängig davon, wer ein Land führt, wird das toleriert. Denn von ihrer Ethnie wurde niemand ermordet.
You'll accept a relationship because your ethnic group did not lose life.
Nun sagte Entwicklungsminister Müller nach seiner Reise nach Namibia allerdings, es sehe gut aus, die Verhandlungen mit der Regierung in Namibia seien so gut wie abgeschlossen. Israel Konatike wurde in Namibia geboren, schloss sich dem Freiheitskampf dort an und lebt seit 40 Jahren mit seiner Familie in Berlin. Im ersten Beitrag haben wir ihn schon kurz kennengelernt, Herr Konatike. Nur noch die Finanzfrage offen, sagt Minister Müller. Reicht Ihnen das?
Die Finanzfrage reicht uns nicht. Man kann Reparation nicht mit Entwicklungshilfe ersetzen. Das ist unser Standpunkt. Und solange wir nicht an dem Tisch sitzen mit der Bundesrepublik Deutschland, wird überhaupt gar keine Lösung geben.
An dem Tisch sitzen ja die Vertreter der namibischen Regierung. Warum fühlen Sie sich von diesen Verhandlungsführern aus Windhoek nicht gut vertreten?
Die namibische Regierung, wie Sie wissen, das sind die Mehrheit, kommen aus dem Norden. Und Norden Namibias war nie betroffen und haben nie ein Land verloren. Und das heißt, die Hereros, die wahren Vertreter der Hereros sind in diese Gespräche nicht eingeschlossen. Die sind einfach draußen. Und das geht nicht, dass man über uns redet. Und das heißt, wenn man über uns redet, ist man gegen uns. Und das ist unsere Forderung an Deutschland ist, man muss mit der wahren Vertreter der Hereros und Nama reden. Und Herr Müller war jetzt in Namibia und hat nur mit den falschen Leuten gesprochen. Das kann man nicht akzeptieren.
Befürchten Sie auch, wenn die Ethne dieser Ovambo den Regierungsapparat dominieren, dass die Regierung dann Geld aus Deutschland für nationale Projekte einkassiert und nicht an Sie als die direkt Betroffenen, an Herero und Nama weiterreicht?
Diese Erfahrung haben wir auch gemacht mit der sogenannten Entwicklungshilfe. Es geht um eine Summe von 1,2 Milliarden Euro, die Namibia von der deutschen Regierung bekommen hat. Und wir fragen uns, wo sind diese Geld hingegangen? Die Hereros haben nichts davon. Die Namas haben nichts davon. Das ist die Landlosen heute, die Hereros und Namas, weil ihr Land damals von der Deutschen enteignet wurde. Und darum fordern wir heute eine Landreform in Namibia und bis jetzt passiert nichts. Und darum sagen wir, ohne uns wird keine Versöhnung geben. Das heißt, ohne Entschuldigung von der Bundesrepublik Deutschland, ohne Anerkennung von der Bundesrepublik Deutschland, wird überhaupt gar keine Versöhnung geben. Es gibt eine Resolution von 2007 von der UNO, die auch die deutsche Bundesrepublik Deutschland mit unterschrieben hat, die namibische Regierung auch mit unterschrieben haben, dass die indigenen Völker haben das Recht, an dem Tisch zu sitzen mit den Tätern-Regierung oder zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland. Bis jetzt ist noch nicht geschehen.
Sie fühlen sich diskriminiert von Berlin, wie Menschen zweiter Klasse behandelt, sagen Sie. Es geht Ihnen um Respekt, um Würde, nicht nur um Geld. Was wäre denn eine angemessene Antwort der Bundesregierung für Sie?
Für uns eine angemessene Antwort von der Bundesrepublik Deutschland ist, die Anerkennung des Völkermordes, offiziell Anerkennung, Entschuldigung. Und dann der dritte Punkt wäre die Reparation. Und das muss man aber erstmal verhandeln. Und wir müssen, also das heißt, die namibische Regierung hat überhaupt gar kein Recht, uns zu vertreten, weil die vertreten unsere Regierung nie, unsere Interessen nicht. Das ist einfach ein Befehlsempfänger von der Bundesrepublik Deutschland. Und da sind wir nicht einverstanden mit der heutigen namibischen Regierung.
Ende des Jahres soll in Berlin das Humboldt-Forum eröffnet werden. Dort sollen Kulturobjekte aus verschiedenen Erdteilen präsentiert werden. Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz könnte sich dort auch einen Gedenkort für die Opfer des deutschen Kolonialismus vorstellen. Was halten Sie von der Idee?
Die Idee ist, das haben wir schon mit Herrn Persinger, gibt es unheimlich viele Probleme. Das heißt, es ist ein Gedenkmonument oder sowas. Das hat, muss man nur mit den Afrikaner oder mit der Black Community zusammensetzen und nicht, dass es von oben dirigiert wird von Herrn Persinger oder von der Humboldt-Turm oder vor der Humboldt-Turm. Wir haben unseren eigenen Entwurf und das muss einfach respektiert werden und da müssen wir diskutieren. Das heißt, mit der Black Community in Deutschland und Berlin.
Auch da würden Sie gerne mit am Tisch sitzen. Der Herero-Aktivist Israel Kornatike aus Berlin. Haben Sie vielen Dank. »30 Jahre nach der Unabhängigkeit Namibias hätte Berlin wohl am liebsten eine Bitte um Verzeihung, die nichts kostet. Es gibt aber keine Versöhnung ohne Entschuldigung und keine Entschuldigung, die einfach im Raum stehen bleibt, ohne Konsequenzen. Das war H2 Kultur, der Tag Entschuldigung. Namibia wartet, Deutschland zögert. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.«